Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Vor langer Zeit bekam ich ein kleines Büchlein geschenkt. Anekdoten über Konrad Adenauer. Sehr unterhaltsam, kurzweilig. Ein Politiker, der gewitzt die Herausforderungen seines Amtes meisterte. Haben solche Geschichten etwas mit der Wirklichkeit zu tun? Wenn jemand als bedeutender Staaten- oder Schlachtenlenker in die Geschichte eingeht, werden in aller Regel Anekdoten über ihn oder sie verbreitet. Das kann man belächeln, aber für die Wissenschaft ist es eine Aufgabe, nachzuforschen, welche Wirklichkeit im Anekdotischen steckt. Gerade wenn jemand in grauer Vorzeit gelebt hat, als man noch keine wissenschaftlichen Abhandlungen über Persönlichkeiten verfasste. Ein Sonderforschungsbereich der Freien Universität Berlin, Episteme in Bewegung, hat das mal am Beispiel Cäsars durchgespielt und dazu einen Podcast veröffentlicht. Cäsar, der Mann mit dem markanten Aussehen und der knappsten Siegesmeldung der Weltgeschichte, Veni Vidi Vici. Stefanie Oswald stellt diesen Wissenschaftspodcast vor.
Wenn wir den Namen Julius Cäsar hören, haben wir sofort Assoziationen. Ein Bild, berühmte Zitate.
Die Würfel sind gefallen. Ich kam, sah und siegte.
Auch du, mein Sohn.
Cäsar am Rubikon, Cäsar als siegreicher Feldherr nach der Schlacht und Cäsar als Opfer des tödlichen Attentats an den Iden des März. Die Zitate beziehen sich auf ikonische Szenen aus dem Leben Cäsars. Was aber haben unsere Assoziationen und Bilder im Kopf mit dem realen römischen Staatsmann zu tun?
Ist das Cäsar, wie wir ihn aus Asterix-Heften kennen? Hager mit scharfkantigem Gesicht, weißem Haar und immer mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf? Und was für eine Person verbirgt sich hinter diesem Cäsar? Ein genialer Militärstratege? Ein brutaler Feldherr? Ein enttäuschter Ziehvater?
Antworten suchen der Latinist Matthias Grandl, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung der Freien Universität Berlin, und der Archäologe Martin Maischberger, amtierender Direktor der Antikensammlung im Alten Museum auf der Berliner Museumsinsel. Während Matthias Grandl Cäsar aus philologischer Perspektive betrachtet, ist Martin Maischbergers Blick auf eine antike Büste gerichtet. Den sogenannten grünen Cäsar. Ist dieses berühmte Porträt der Antikensammlung im Alten Museum in Berlin tatsächlich ein Abbild Cäsars? Wie erfährt man etwas über sein Aussehen?
Die wohl berühmteste und zugleich ergiebigste Quelle, um zum Beispiel etwas über Cäsars äußere Erscheinung zu erfahren, sind die Kaiserviten des römischen Autors Sueton. Diese antike Sammlung von Lebensgeschichten römischer Kaiser ist etwa 160 Jahre nach Cäsars Tod entstanden, also um das Jahr 120 nach Christus. Die erste darin enthaltene Biografie zeichnet das Leben von Julius Cäsar nach.
Es heißt, Cäsar sei groß gewesen, habe einen hellen Teint, zarte Arme und Beine, ein ziemlich rundes Gesicht und schwarze, lebhafte Augen gehabt. Was seine Körperpflege betraf, war er ziemlich pingelig. So stutzte und schnitt er seine Haare nicht nur sorgfältig, sondern zupfte sie sich auch aus, wie einige bekrittelten. Ganz besonders zu schaffen machte ihm dabei seine unschöne Glatze.
Welche dieser Eigenschaften sind nun beim grünen Cäsar erkennbar, der seinen Namen der Farbe des edlen, besonders harten ägyptischen Vulkangesteins verdankt, aus dem er gefertigt wurde? Martin Maischberger.
Sehr pointiert hat der uns unbekannte Bildhauer die Bereiche im Gesicht modelliert, die dann die Alterszüge einerseits und die Tatkraft andererseits des Dargestellten verkörpern sollen. Beim Mund haben wir sehr schmale, aufeinander gepresste Lippen vor uns. Also da ist keine Lockerheit, keine Entspannung zu sehen, sondern tatsächlich eher Anspannung, die auch zu Recht, denke ich, gedeutet wurde als Ausdruck eines tatkräftigen, auch energischen, vielleicht zuweilen auch brutalen Mannes, der tatsächlich in seinen Kriegszügen unter Beweis gestellt hat, dass er zuweilen nicht zimperlich umging mit den Besiegten.
Dennoch ist diese Darstellung Cäsars wenig individuell, denn sie zeigt Merkmale eines sogenannten Zeitgesichts.
Darunter sind allgemeingültige Gesichtsmerkmale zu verstehen, die einer Person beispielsweise Macht und Würde verleihen und die sich in den Darstellungen vieler großer Politiker einer Zeit wiederfinden lassen.
So hatte Preußenkönig Friedrich II. Die Büste einst im Glauben gekauft, sie bilde einen Philosophen ab.
Friedrich der Große hat ihn ja als Cicero gekauft und als Cicero aufgestellt und fand das natürlich dann in seiner Bibliothek besonders passend.
Nach dem Abgleich der Büste mit historischen Texten, aber auch mit Reliefs auf Münzen, ist die Porträtforschung überzeugt, dass es sich beim grünen Cäsar tatsächlich um ein Abbild Julius Cäsars handelt.
Ich kam, sah und siegte?
Eine der bekanntesten Anekdoten ist die mit dem Ausspruch Cäsars: Veni, vidi, vici, kam, sah und siegte. Also wir stellen uns Cäsar vor, wie er irgendwo ankommt, sich einen schnellen Überblick verschafft über eine Situation in der Schlacht und dann sofort gewinnt.
Ein Blick in die Schilderungen dieser Szene bei dem griechischen Geschichtsschreiber Plutarch lehrt uns aber, so der Latinist Matthias Grandl, dass Julius Cäsar diesen Spruch vermutlich gar nicht deklamierte. Vielmehr berichtete er in einem Brief an seinen Freund Martius von seinem fulminanten Sieg mit nur diesen drei Worten: kam, sah, siegte. Matthias Grandl untersucht die in verschiedenen literarischen Quellen überlieferten Cäsar-Anekdoten.
Besonders interessant ist, dass es zu Cäsar einen festen Kanon von kleinen Geschichten, von Anekdoten gibt, die eben diese mehr als 2000 Jahre überstanden haben, ja, die immer wieder auftauchen, sei es in modernen Cäsar-Biografien, sei es in Adaptionen des Cäsar-Stoffs im 21., 20., im 19. Jahrhundert. Und dass diese Anekdoten, gerade weil sie also einen festen Kanon bilden, extrem wichtig sind, was das Wissen über Cäsar betrifft.
Die Bezeichnung Anekdote für eine kurze, pointierte Geschichte geht auf den griechischen Geschichtsschreiber Prokop zurück, der im 6. Jahrhundert eine Schmähschrift über Kaiser Justinian verfasste. Tatsächlich aber seien Anekdoten eigentlich schon immer da gewesen, sagt Melanie Möller, Professorin für lateinische Philologie an der Freien Universität Berlin.
Denn von Beginn an haben wir natürlich das Bedürfnis, Menschen als Akteure in den Mittelpunkt zu stellen von Geschichte. Das hat sich eigentlich auch bis heute nicht geändert, obwohl das häufig behauptet wird. Nun ist es in der Antike zunächst so, dass Biografisches und Historisches dann auch als Gattung sehr eng geführt werden.
Schon der griechische Geschichtsschreiber Plutarch glaubte an die Aussagekraft von Anekdoten. Friedrich Nietzsche meinte im 19. Jahrhundert gar, mit drei Anekdoten ließen sich ganze Denksysteme skizzieren. Melanie Möller sieht die Anekdote also in einem komplexen Zusammenspiel mit der allgemeinen Geschichtsschreibung. Darin setze die Anekdote bestimmte Akzente, lenke den Blick auf relevante Details abseits der großen Eroberungs- und Schlachtenerzählungen. Anekdoten müsse man
immer wieder ins Verhältnis zum großen Ganzen setzen, muss man ja letztlich auch, denn die kleinen wären ja auch nicht sichtbar, wenn es nicht diesen großen Hintergrund gäbe und umgekehrt. Insofern ist es vielleicht die tatsächlich vernünftigere und logischere, argumentativ sichere Variante, sich leicht zum Stellenwert von Anekdoten zu bekennen, als Gegenkonzept zur Geschichte nicht so sehr, sondern als Komplementärstück.
Ein besonderes Potenzial der Anekdote ist, Dinge einfach zu zeigen und nicht unbedingt ausführlich erklären zu müssen,
sagt der Latinist Matthias Grandl und verweist als Beispiel auf eine Stelle in Suetons Cäsar-Biografie. Darin geht es um Cäsars Reaktion auf die Weissagung des Sehers Spurinna. Der hatte Cäsar vorhergesagt,
dass er sich vor den nächsten 30 Tagen, als wären sie fatal für ihn, in Acht nehmen sollte. Der letzte Tag waren die Iden des März. Als sich die beiden am besagten Tag frühmorgens zufällig im Haus des Calvinius Domitius aus dienstlichen Gründen begegneten, da sagte Cäsar zu Spurinna: Schau, die Iden des März sind längst da. Darauf Spurinna zu Cäsar: Schau, sie sind aber noch nicht vorbei.
Der Seher sollte recht behalten. Noch am gleichen Tag ereilte Cäsar der Tod.
Sueton muss an dieser Stelle nicht sagen, dass sein Cäsar die Religion vernachlässigt, dass er arrogant ist. Er tut das indirekt über die Anekdote, weil, wie wir wissen, sie mehr zeigt, als sie sagt.
Die antiken Anekdoten zeigen einen Cäsar, dessen Charaktermerkmale geradezu ikonisch wurden, im Wandern von Autor zu Autor, von Medium zu Medium, von Shakespeares Cäsar-Drama bis zu den heutigen Cäsar-Filmen, Serien und Comics. Mit jedem Transfer, jeder Neukontextualisierung verändert sich dabei auch das Wissen selbst. Es härtet aus, wird sprichwörtlich, löst sich von der Person Cäsars ab, erfährt Umdeutungen und moderne Missinterpretationen. Und am Ende basiert vielleicht der Kern der Geschichte gar auf einem bloßen Gerücht.
Wie verwoben sind Gerüchte und Fakten, historische Realitäten miteinander? Die Reflexion über solche Fragen mache die Anekdotenforschung über die klassische Philologie hinaus hochaktuell, sagt Melanie Möller.
Aber man muss eben so eine gewisse Bereitschaft zum Spiel, zur Niederlage, zur Offenheit mitbringen, wenn man sich historischen Ereignissen, Persönlichkeiten der Vergangenheit, aber ja durchaus auch der Gegenwart nähert.
Was auch immer Anekdoten über historische Persönlichkeiten wirklich aussagen, sie entwickeln zuweilen ein wundersames Eigenleben. So wird ein berühmter Ausspruch Cäsars von CSU-Chef Markus Söder nach seiner Niederlage im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union 2021 gegen den eigenen Gesichtsverlust eingesetzt.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
Dass der kam, sah aber nicht siegte, stand bei Söders Auftritt noch in den Sternen. Cäsar und sein Nachleben bis heute, Stefanie Oswald über einen neuen Podcast von der FU Berlin vom Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung. Im Netz können Sie die ganze Geschichte hören, hinter den Dingen 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Der Podcast über Cäsar ist der 8. in dieser Reihe. Alle sind nachhörbar unter dem Titel Hinter den Dingen.